Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mal wieder herzlich willkommen bei uns im Hörsaal und bei Hans-Jürgen Bartsch. Viele hochkomplexe Rechtsfragen haben wir in unseren beiden Podcasts an diesem Wochenende zu bieten. Dürfen Journalisten und Wissenschaftler verklagt werden, nur damit sie endlich die Klappe halten und ein Thema nicht mehr in die Öffentlichkeit gelangt? Das ist unser zweites Thema. Doch jetzt wird's erstmal so richtig kriminell. Clans sind unterwegs in Deutschland aus Nordafrika, Italien, Osteuropa, ganz wie ihr wollt.
Die Skala der Brutalität reicht vom rüden Ulk bis zur Notzucht. Ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. Wen meinen wir denn überhaupt? Von der Alleintäterschaft über die Menschenmenge bis zur Bande oder kriminellen Organisation. Etwa türkisch-arabisch, nordafrikanisch, südosteuropäisch, tschetschenisch sowie Zintize und Romnia. Allein mit dem Begriff Clan wird bereits Kriminalität assoziiert. Null Toleranz für Clans.
Und was die Clans bei uns treiben, kann sich nun wirklich nicht sehen lassen. Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Drogendelikte, illegale Prostitution. Euch fällt auch noch was ein. Ach ja, Diebstahl, Gold aus dem Bode-Museum in Berlin, Juwelen im grünen Gewölbe von Dresden und so weiter und so fern, alles zurückzuführen auf Clan-Kriminalität. Aber was sind Clans wirklich? Was verstehen wir darunter? Offenbar wissen wir das gar nicht so genau und selbst die Polizei ringt um eine Definition und ist sich nicht einig dabei. Jens Struck, akademischer Rat am Lehrstuhl für Kriminologie der Universität Münster und sein Projektteam haben eine wissenschaftliche Studie erarbeitet, damals noch an der Deutschen Hochschule der Polizei, die sich mit solcher Clan-Kriminalität befasst. Unser erstes Thema heute.
Ich werde im Folgenden auf Analyse und Kontroversen im Zusammenhang mit dem Konzept Clan-Kriminalität eingehen. Ich erzähle Ihnen mit Sicherheit nichts Neues, wenn ich zu Beginn festhalte, dass ich die Thematisierung von sogenannter Clankriminalität im Allgemeinen äußerst kontrovers gestaltet. Bevor wir uns aber den verschiedenen professionellen Perspektiven widmen, möchte ich hier eine sehr kurze Geschichte der Begriffsverwendung präsentieren. Man sieht, dass Clankriminalität öffentlich vor allem seit 2018 thematisiert wird. Man kann also meinen, es handle sich um eine jüngere diskursive Erscheinung. Ein Spiegelartikel aus dem Jahr 1968, aus dem ich Ihnen einige Auszüge vorlesen möchte. Zitat: Grobe Helden. Die Skala der Brutalität reicht vom rüden Ulk bis zur Notzucht. Johlen ziehen Rocker auf der Straße deutschen Hausfrauen Topfhüte über die Ohren. Die Schuld daran, dass es eine Rockerbewegung gibt, muss man größtenteils den Erziehungsberechtigten dieser Jugendlichen geben. Durch falsche Erziehung im Elternhaus wird aus einem labilen Jugendlichen ein Rocker, der als Einzelner schwach und hilflos im Leben steht, in der Bande aber seine Anerkennung findet. Diese Selbstbestätigung und scheinbare Geborgenheit in einem kriminellen Clan aber suchen die jugendlichen Irrläufer gerade in friedfertigen und wohlhabenden Gesellschaften. Zitat Ende. Man erkennt, dass damals in Teilen ähnliche Begriffe wie in der heutigen Debatte verwendet wurden. Auch argumentativ finden sich gewisse Ähnlichkeiten. Selbstverständlich auch Unterschiede, aber lassen Sie uns tiefer ins Detail gehen. Am Anfang unseres Forschungsprojektes stand eine Frage im Mittelpunkt. Was ist gemeint, wenn von Clan-Kriminalität gesprochen wird? Was wird darunter im Allgemeinen und innerhalb unterschiedlicher Professionen verstanden? Dazu ein Mini-Exkurs in die Linguistik. Es geht um die Frage, was der Begriff alles im quasi haptischen Sinne begreift. Zum einen gibt es die Denotation, also eine wertfreie formale Bedeutung, etwa innerhalb von Definitionen. Zum anderen gibt es Konnotationen, also wertende Begleitvorstellungen und andere Wortbedeutungskomponenten. Was bedeutet dies im Zusammenhang mit dem Konzept Clankriminalität? Im Folgenden werde ich einige zentrale Aspekte der öffentlichen Debatte bebildert vorstellen. Wenn man im Allgemeinen mit Clankriminalität konfrontiert wird, dann etwa durch aufsehenerregende Straftaten bzw. Berichterstattung darüber, wie beispielsweise der Diebstahl der Big Maple Leaf Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin. Durch Berichterstattung über behördliches Vorgehen, also Durchsuchungen oder Kontrollen, Verbundeinsätze oder die Veröffentlichung polizeilicher Lagebilder, also Statistiken. Vor allem medial wird nicht nur von dem Phänomen Clankriminalität gesprochen, sondern auch von kriminellen Clans, die laut diesem Artikel in der Frankfurter Rundschau vermeintlich eine Polizeiakademie unterwandert haben sollen. Oder schlicht von arabischen Clans, also ethnisierte Kollektivsubjekte, die in einem Buch von Ralf Gattmann als unterschätzte Gefahr dargestellt werden. In politischen Auseinandersetzungen ist Clankriminalität ebenfalls oft Thema. Die CDU plakatiert im Vorfeld der Landtagswahlen in Niedersachsen etwa Null Toleranz für Clans. Man sieht, die Kriminalität ist hier nicht Teil der Denotation, wohl aber der Konnotation. Also Clan impliziert bereits Kriminalität. Darüber hinaus hat Clankriminalität durch Serien wie Four Blocks Einzug in die fiktionale Populärkultur erhalten. Und schließlich waren und sind Clans im Zusammenhang mit Kriminalität auch in der Wissenschaft Thema. Insbesondere bei kriminologischen Publikationen zur italienischen Mafia, etwa von Sergi aus dem Jahr 2018 zu 'Ndrangheta. Nun, was haben wir gemacht? Ich kann Ihnen heute kurz zusammenfassen, muss aber für Details auf unsere jeweiligen Publikationen verweisen. Erstens, zur Aufarbeitung des bisherigen Forschungsstandes haben wir eine systematische Forschungssynthese erstellt, also ein Review. Ausgewertet haben wir 104 deutsch- und englischsprachige Publikationen, die zwischen 2000 und 2021 veröffentlicht wurden. Ermittelt über stichwortgebundene Suchen in Literaturdatenbanken sowie über ergänzende freie Recherchen. Wir haben neben einigen wenigen empirischen Studien vor allem auch konzeptuelle Beiträge berücksichtigt. Zum Beispiel Phänomenbeschreibungen aus der sicherheitsbehördlichen Praxis. Es lassen sich folgende Ergebnisse festhalten. Es gibt keine einheitliche bzw. konsensfähige Verwendung des Terminus Clankriminalität. Darüber hinaus ist empirische Forschung zu sogenannter Clankriminalität sehr, sehr limitiert. Insbesondere ist die vorhandene Forschung hinsichtlich der Konzeptualisierung des Forschungsgegenstandes, der Datenbasis sowie der Methode teils begrenzt transparent. Zudem wurden bislang sehr unterschiedliche Dinge getan. Etwa interviewbasierte Analysen zu islamischen Formen der außerjustiziellen Konfliktbeilegung, also sogenannter Paralleljustiz, Analysen von Verfahrensakten von jugendlichen Intensivtätern, qualitative Analysen zu polizeilichen Raumwahrnehmung und Raumkonstruktion, filmsoziologische Analysen der Serie Four Blocks oder auch veröffentlichte Analysen durch die Polizei selber, Auswertung von Fokusgruppen-Workshops des Landeskriminalamtes NRW zu sogenannten Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkten geprägt durch ethnisch abgeschottete Subkulturen. Jenseits dieser heterogenen empirischen Perspektiven ist in der bestehenden Literatur zu sogenannter Clankriminalität eine starke inhaltliche Polarisierung zu identifizieren. Nämlich eine Bewertung als erhebliche Bedrohung der öffentlichen Sicherheit einerseits und rassistische Stigmatisierung und Ausgrenzung andererseits. Ergänzend zur systematischen Aufarbeitung des Forschungsstandes hat unser Team zweitens eine Inhaltsanalyse medialer und politischer Darstellungsformen von Clankriminalität durchgeführt. Hierfür haben wir zwischen Januar 2021 und Mai 2022 489 Artikel verschiedenster regionaler und überregionaler Zeitungsformate sowie 17 Pressemitteilungen in der Regel von Innenministerien und 34 parlamentarische Anfragen inklusive deren Antworten analysiert. Der Zeitraum ergibt sich dadurch, dass circa auf der Hälfte die bundesweit einheitliche polizeiliche Definition von Clankriminalität veröffentlicht wurde. Aber dazu später mehr. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Berichterstattung über Clankriminalität findet in erster Linie im Kontext sicherheitsbehördlichen Handeln statt. Etwa durch polizeiliche Presseerklärungen nach Verbundkontrollen oder Durchsuchungen, die häufig umgangssprachlich als Razzien bezeichnet und in einen Topf geworfen werden. Festnahmen oder Strafverfahren. In politischen Auseinandersetzungen wird das Thema vielfach im Rahmen von Wahlkämpfen oder kontextlos in Nebensätzen angesprochen. Insgesamt wird der Begriff in der Regel mit einer großen Selbstverständlichkeit und ohne weitere Erläuterung benutzt, als handle es sich um etwas objektiv Gegebenes und ohne weitere Kontextinformationen Beobachtbares. Drei zentrale, häufig inhaltliche Zuschreibungen sind organisierte Kriminalität, die ethnische Zuschreibung türkisch-arabisch sowie das nicht ganz eindeutige Kollektivsubjekt Großfamilie. Trotz der wiederkehrend hergestellten Nähe zur organisierten Kriminalität werden regelmäßig aber auch Ordnungswidrigkeiten oder Formen sozial unerwünschten Verhaltens mit Clankriminalität in Verbindung gebracht. Neben der öffentlichen Thematisierung haben wir uns drittens auch professionellen Konzeptualisierungen und Bearbeitungsformen gewidmet. Hierfür haben wir zwischen Sommer 2021 und Frühjahr 2022 insgesamt 66 Personen interviewt, im Schnitt circa 1,5 Stunden lang. Im Sommer 2022 haben wir ergänzend 3 Fokusgruppen-Workshops durchgeführt, um Kontroversen aufzugreifen. Die Teilnehmenden stammten jeweils aus Sicherheitsbehörden, also Polizeien und Staatsanwaltschaften, aus kommunalen Behörden sowie dem Sozial- und Bildungswesen. Zudem haben wir auch Rechtsanwältinnen interviewt. Die Ergebnisse. Zunächst besteht ein recht breiter Konsens darüber, dass das öffentliche Sprechen über Clankriminalität zu undifferenziert ist. Darüber hinaus sind die jeweiligen Einschätzungen jedoch sehr kontrovers. Es gibt kein einheitliches Verständnis, auch nicht innerhalb einer Profession, was ein Clan respektive Clankriminalität sein soll. Der Begriff wird auf der einen Seite affirmativ verwendet, beispielsweise dann, wenn von homogenen, ethnisierten Familienkollektiven gesprochen wird. Oder er wird kritisch gesehen bzw. abgelehnt, dann, wenn Individuen mit ihren potenziell vielschichtigen sozialen Einbettungen thematisiert werden. Verkürzt gesagt, der Begriff Clan kombiniert Familienbeziehungen mit einem statischen Verständnis von Kultur oder Ethnie, wodurch bei der Deutung von normabweichenden Verhaltensweisen viele andere Faktoren wie etwa Alter, Geschlecht, situative Dynamiken, aber vor allem auch die soziale Lage vernachlässigt werden. Kommen wir nun zur vorhin bereits erwähnten bundesweit abgestimmten polizeilichen Definition von Clankriminalität, die im Herbst 2021 veröffentlicht wurde. Eine kleine Fußnote, sie wird nur begrenzt bundesweit einheitlich verwendet, Niedersachsen besitzt eine eigene. Die polizeiliche Definition lautet, Zitat, ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus. Clankriminalität umfasst das delinquente Verhalten von Clanangehörigen. Die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine verbindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente dar, wobei die eigenen Normen und Werte über die in Deutschland geltenden Rechtsordnungen gestellt werden können. Die Taten müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phänomen von Bedeutung sein. Auffällig ist fürs Erste, dass hinsichtlich der Denotation sowohl die bisher mehrfach erwähnte ethnische Zugehörigkeit sowie Formen organisierter Kriminalität keine expliziten Bestandteile sind. Hierfür ist die Konnotation relevant, da ethnische bzw. kulturelle Zugehörigkeiten implizit etwa über das Abstammungsverständnis, nicht Verhältnis, mitgedacht werden. Die Definition ist offensichtlich bewusst offen gehalten. Dies kann problematisch sein, da auch andere informelle soziale Organisationen mit einem gemeinsamen Abstammungsverständnis, einer hierarchischen Struktur sowie einem geteilten Normen- und Werteverständnis einschlägig sein können, die bislang nicht als Clans erfasst werden, wie zum Beispiel bestimmte rechtsradikale Gruppierungen. Zudem können über das delinquente Verhalten sehr unterschiedliche Formen normabweichenden Verhaltens erfasst werden, von organisierter Kriminalität bis zu Ordnungswidrigkeiten. Ich darf Sie zudem bitten, den letzten Satz aufmerksam zu lesen, der zirkulär fast tautologisch aufgebaut ist. Die Taten, also das delinquente Verhalten von Clanangehörigen, müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phänomen, also Clankriminalität, von Bedeutung sein. Was dies konkret bedeuten kann oder soll, bleibt interpretationsoffen. Womit die Definition insgesamt eine zentrale Funktion von Definitionen nicht wirklich erfüllt, die präzise Klärung von der Verwendung von Begriffen. Im Anschluss an diese Definition stellt sich die Frage, wie man sogenannte Clankriminalität operationalisieren, also quantifizierbar oder messbar machen kann. Dies geschieht für die Erstellung der jeweiligen polizeilichen Lagebilder, etwa über den sogenannten Auswertemerker Clankriminalität, AWM, in Niedersachsen, über den ermittlungsunterstützenden Hinweis Clankriminalität oder Clankriminalität Umfeld, EHW in Berlin, sowie über den sogenannten namensbasierten Ansatz in Nordrhein-Westfalen. In den jeweiligen Lagebildern wird mal mehr, mal weniger transparent gemacht, wie tatsächlich operationalisiert wird. In Niedersachsen werden etwa primäre und sekundäre Indikatoren genannt, wobei es weder notwendige noch hinreichende Bedingungen zu geben scheint. Es wird von definitionsbezogenen Einzelfallprüfungen geschrieben. Jedoch spielt sich der tatsächliche Vergabeprozess in einer Blackbox ab. Im 2021er Lagebild aus Nordrhein-Westfalen steht etwa, Zitat, die in der Definition geforderte familiäre oder ethnische Verbundenheit wird in diesem Lagebild durch den gemeinsamen Nachnamen als gegeben angesehen. Zitat Ende. Weiter heißt es in einem Fallbeispiel, Zitat, die Familie steht vor dem Hintergrund einer kollektivistisch geprägten Kultur an erster Stelle. Dabei werden die Konsequenzen einer eigenen Strafbarkeit hingenommen. Zitat Ende. Hier deutet sich die Lesart an, dass es nicht vordergründig darum geht, was oder wie man eine bestimmte Straftat begangen hat, sondern durch wen diese Straftat begangen wurde. Dass die aufgezeigten Problematiken der Operationalisierung mitunter auch innerhalb der Polizei reflektiert werden, verdeutlicht der folgende Ausschnitt. Aus einem Interview mit einem Polizeibeamten, der langjährige Erfahrungen im Bereich organisierte Kriminalität hat. Zitat. Befragter. Man kann es über die Namen machen, aber im Grunde genommen muss der Sachbearbeiter der Polizei vor Ort erkennen, hängt da eine größere Struktur dahinter? Ist es für die Familie gemacht? Oder ist das jetzt, und dann wäre es auch keine Clankriminalität, ist das einfach Erschleichen von Leistungen im Einzelfall? Wir haben da keine und die Staatsanwaltschaften und Gerichte erkennen es gar nicht oder so. Die haben überhaupt keine Parameter, um das zu erheben. Interviewer, gibt es denn da irgendwelche Wege, das zu verbessern? Befragter, also mir würden keine einfallen, weil ich den Weg über den Namen für falsch halte, weil das einfach stigmatisiert. Zitat Ende. Es gibt sowohl inter- als auch intraprofessionelle Unterschiede, also innerhalb einer Profession als auch zwischen den jeweiligen Professionen und Kontroversen bei der Bewertung des Konzepts Clankriminalität. Dies hängt zum Beispiel auch mit der Funktionslogik eines Bereichs, also den Formen und Zielen der jeweiligen Arbeit zusammen. Zur Verdeutlichung der interprofessionellen Unterschiede werde ich Ihnen nun ein Zitat aus der Abschlussrunde eines Fokusgruppen-Workshops vorlesen, das Unterschiede professioneller Perspektiven sowie offene Fragen betont. Es spricht eine Person aus der sozialen Arbeit, die sich vor allem an die teilnehmenden Polizeibeamtinnen wendet. Zitat: Wen meinen wir denn überhaupt? Warum es zum Beispiel für die Sozialarbeit wichtig ist, dass man nicht die ganze Gruppe zusammenfasst? Was das in der praktischen Arbeit für Konsequenzen hat, in dem Vertrauensaufbau mit den Familien. Und andersherum wäre es vielleicht auch nochmal gut gewesen, dass vielleicht von der Seite der Polizei auch gesagt wird, warum es auch wichtig ist, auch einfach mal Gruppen zusammenzufassen. Dass man dann vielleicht sich nochmal stärker annähert an die Begrifflichkeit. Wen meinen wir denn und was wollen wir überhaupt machen? Zitat Ende. Zusammenfassend gehe ich nun auf die vielfältigen Konnotationen und Ausformungen ein, die im Allgemeinen auf verschiedenen Dimensionen mit sogenannter Clankriminalität in Verbindung gebracht werden. Zunächst zu Formen der Normabweichung, also Kriminalität, die offenbar jedoch nicht immer Verstöße gegen das Strafrecht und strafrechtliche Nebengesetze betreffen muss. Die Bandbreite reicht von organisierter Kriminalität, etwa transnationaler Betäubungsmittelhandel oder elaborierte Formen des Betrugs, über Allgemeinkriminalität, etwa Körperverletzungen, die aus unübersichtlichen Menschenansammlungen entstehen, sogenannten Tumultlagen. Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise das Parken in zweiter Reihe. Incivilities, also das als problematisch wahrgenommene Verhalten im öffentlichen Raum, wie etwa ein als aggressiv und respektlos erlebtes Auftreten, bis hin zu Formen der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, sogenannter Paralleljustiz. Darüber hinaus können beim Sprechen von Clankriminalität unterschiedlichste Formen der Tatbeteiligung zusammengedacht werden. Hier ein paar Beispiele aus dem Strafgesetzbuch. Von der Alleintäterschaft über die Menschenmenge bis zur Bande oder kriminellen Organisation. Und schließlich wird ein Clan jenseits der Denotation ausnahmslos als nicht autochton deutsch verstanden und verwendet. Hier eine Auswahl regelmäßig zugeschriebener Ethnien, etwa türkisch-arabisch, nordafrikanisch, südosteuropäisch, tschetschenisch sowie Zintize und Romnia. Mitunter verweist das Wort Clankriminalität also auf ein sehr breites, heterogenes Set an Zuschreibungen, die bisweilen durch die Annahme eines wie auch immer gearteten Wirksystems Clan zusammengehalten werden. Dieses niemals wirklich einheitlich verwendete Konzept von Clankriminalität ist Gegenstand professioneller und auch gesamtgesellschaftlicher Kontroversen. Wiederholt lassen sich folgende drei Probleme synthetisieren, die regelmäßig artikuliert werden. Das erste Problem bezieht sich auf interprofessionelle Kontroversen. Das Problem unterschiedlicher Funktionslogiken. Also das Konzept bzw. die Kategorie Clankriminalität besitzt nur für einige Institutionen oder Professionen Relevanz. Das zweite Problem bezieht sich sowohl auf inter- als auch auf intraprofessionelle Kontroversen. Das Problem konzeptueller Präzision. Das Konzept ist im Hinblick auf Denotation und Konnotation diffus, überinklusiv, man könnte auch sagen überladen und dadurch kaum zu operationalisieren. Und schließlich bezieht sich das dritte Problem auf interprofessionelle, aber auch auf die gesamtgesellschaftliche Kontroverse im Hinblick auf Clankriminalität. Das Problem des Kulturrassismus, das in Debatten mal mehr, mal weniger explizit so benannt wird. Clankriminalität verknüpft implizit ethnische Zugehörigkeiten, die essentialistisch, also statisch und veränderbar gedacht werden, mit Kriminalität. Nun, in der Kriminologie ist es nicht unüblich, die Begehung von abweichendem Verhalten bzw. von Kriminalität mit Hilfe von Risikofaktoren zu erklären. Wiederholt in der Literatur sowie in den Interviews genannte Einflussfaktoren, die in dem Phänomenkomplex der Clankriminalität genannt wird, regelmäßig zur Sprache kommen, möchte ich Ihnen im Folgenden präsentieren. Diese können auftreten und zusammenkommen und im Weiteren zur Kriminalität führen, müssen es aber nicht, sind also weder notwendige noch hinreichende Bedingungen für Kriminalität. Da es sich bei sogenannter Clankriminalität weder um eine eindeutige Form von Kriminalität und auch um kein klar abgrenzbares homogenes Kollektiv handelt, sondern um ein breites Set an problematisierten Handlungen einer sehr heterogenen Population, sind auch die folgenden Risikofaktoren mit Vorsicht zu genießen. Gegliedert sind diese nach psychischen bzw. individuellen Risikofaktoren, also auf einer Mikroebene, nach sozialen Risikofaktoren, also auf einer Mesoebene, sowie nach gesellschaftlichen Risikofaktoren auf der Makroebene. Die Faktoren auf den unterschiedlichen Ebenen stehen natürlich in Wechselwirkung zueinander. Insbesondere Risikofaktoren auf der Mikroebene entwickeln sich nie im luftleeren Raum, wie beispielsweise Defizite bei der Entwicklung psychischer Kompetenzen, etwa eine verminderte Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle, Suchtproblematiken, dies gilt für unterschiedlichste Drogen, aber auch für Glücksspiel, oder auch Anerkennungsdefizite, beziehungsweise mangelnde positive Bindungen zu Familie, zu Peers, in der Schule oder auch durch die gesellschaftliche Darstellung. Risikofaktoren auf der Mesoebene können beispielsweise sein Kriminalitäts- bzw. gewaltfördernde Normen und Wertvorstellungen oder Gelegenheitsstrukturen durch Kontakte innerhalb der Familie oder zu Peers. Eine kleine Fußnote, ich würde sagen, dass diese beiden Faktoren im Diskurs zu Clankriminalität unverhältnismäßig überbetont werden. Und darüber hinaus können auch Gewalterfahrungen ebenfalls durch die Familie oder Peers eine Rolle spielen. Schließlich ist auf der Makroebene vor allem die prekäre sozialstrukturelle Stellung zu nennen, die sich nicht zuletzt durch fortwährende Duldungsketten in Asylverfahren entwickelte. Zudem spielen ebenfalls Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen eine Rolle. Dazu gehören auch verwehrte Formen der gesellschaftlichen Teilhabe, wie etwa Arbeitsverbote für Asylsuchende oder auch eine Aufhebung der Schulpflicht in den 1980er und 1990er Jahren, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Zuletzt gehen diese Faktoren einher mit einer mangelnden und fehlenden Vertrauen in staatliche Institutionen. Dieses wird mitunter durch polizeiliche Repressionsmaßnahmen noch verstärkt. Zu nennen ist hier der administrative Ansatz bzw. die Strategie der sogenannten 1000 Nadelstriche. Neben diesen Risikofaktoren möchte ich nun in aller Kürze an bewährte kriminologische Theorien und Erklärungsansätze für viele der bereits genannten unterschiedlichen Erscheinungsformen erinnern, die mit Clankriminalität in Verbindung gebracht werden. Anfangs lassen sich etwa der Routine Activity Approach oder die Situational Action Theory nennen, nach denen es für das Zustandekommen von strafrechtlich relevanten Verhalten zentral ist, dass Motivation, geeignetes Tatobjekt und fehlende informelle oder formelle Kontrolle situativ zusammenkommen. Weiterhin ist auch die Bindungstheorie von Bedeutung, bei der die Rolle fehlender sozialer Bindungen an Familie oder an gesellschaftliche Normen und Institutionen fokussiert wird. Ein wesentlicher Erklärungsansatz findet sich ebenfalls in der Anomie-Theorie, die den Einfluss sozialstruktureller Ungleichheiten, also den eingeschränkten Zugang zu gesellschaftlich anerkannten Zielen, in Relation zu den zur Verfügung stehenden Mitteln als zentralen Faktor in den Blick nimmt. Daran knüpft die Subkulturtheorie an, in der ergänzend die Rolle der Zugehörigkeit zu kleinen Gruppen mit normabweichenden Vorstellungen beleuchtet wird. Und schließlich ist insbesondere für den Clankriminalitätsdiskurs der Etikettierungsansatz von besonderer Bedeutung. Den ständig als vermeintliche Clanmitglieder etikettierten, deren Nachnamen etwa medial oder durch andere Behörden oder Institutionen schon mindestens implizit mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden, bleibt mitunter nichts anderes übrig, als genau diese immer und immer wieder zugeteilte Position zu übernehmen. In Interviews wurde vielfach von einer Selbstethnisierung gesprochen. Entsprechend werden gerade durch die permanente Adressierung als Clan im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung Abschottungstendenzen begünstigt, die man bestimmten Gemeinschaften bereits im Vorhinein unterstellt hat. Kommen wir zum Fazit und zurück zu der anfänglichen Frage, was ist gemeint, wenn von Clankriminalität gesprochen wird. Auf Basis unserer Forschung und dem bislang Ausgeführten lässt sich festhalten, dass Clankriminalität eine Form der Komplexitätsreduktion ist, welche selektiv Deutungsmuster zu Erscheinungsformen in der sozialen Welt anbietet. Unter dem Begriff werden in unterschiedlichen Professionen sehr vielfältige Formen normabweichender Verhaltensweisen diskutiert. Allein mit dem Begriff Clan wird bereits Kriminalität assoziiert. Beim öffentlichen Sprechen darüber wird Clankriminalität jedoch vor allem mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Es lässt sich schlussfolgern, der Begriff ist als deskriptive und noch vielmehr als analytische Kategorie unbrauchbar. Clankriminalität ist keineswegs operationalisierbar, weil es kein trennscharfes Phänomen ist, sondern ein bunter Strauß unterschiedlichster Phänomene. Hingegen ist der Begriff vor allem geeignet zur medialen Skandalisierung und vor allem auch zur Emotionalisierung, entsprechend auch zur politischen Instrumentalisierung sowie zur Produktion und Reproduktion von Vorurteilen. Der Soziologe und Kriminologe Stanley Cohen sprach bereits in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit Mods und Rockern von Moral Panics, in denen soziale Gruppen medial sehr stark symbolisch aufgeladen und zu Folk Devils erklärt werden. Ähnlich undifferenziert und emotional aufgeladen wirkt der gegenwärtige Diskurs zu Clankriminalität. Zum Abschluss möchte ich Sie jedoch nicht mit der viel diskutierten Frage einer Begriffsalternative alleine lassen. Vielfach wird diskutiert, das Konzept durch einen alternativen Begriff ein mögliches Synonym zu ersetzen. Das Wort Clankriminalität verweist jedoch nur scheinbar auf ein spezifisch abgrenzbares Phänomen und die in der Regel vorgenommenen Zuschreibungen sind äußerst heterogen und unspezifisch. Es handelt sich dabei um semantische Mehrdeutigkeit, um Polysemie. Also braucht es kein Synonym, da es nicht um ein anderes Wort geht, das auf das gleiche Phänomen verweist, da wir es bei Clankriminalität mit einem Wort zu tun haben, das bereits auf unterschiedliche Phänomene verweist und zu alledem noch bestimmte Deutungsmuster zu den Entstehensbedingungen dieser Phänomene vorgibt. Entsprechend erscheint es uns auf Basis unserer Forschung als sehr fragwürdig, ob es eines Begriffs für alle Phänomene, die bislang unter Clankriminalität gefasst werden, bedarf. Wichtig ist zunächst, dass alternative Konzepte, wie möglicherweise das Konzept familienbasierte Kriminalität, nicht selektiv auf bestimmte Familien angewendet werden. Eigentlich bräuchte man für die Erhebung etwas Vergleichbares wie das Konzept politisch motivierte Kriminalität, also Straftaten, bei denen auf Basis der Beschaffenheit dieser Straftaten, der Modi operandi sowie der Opfer- bzw. Zielwahl Motivation im Mittelpunkt stehen. Stattdessen hat man momentan so etwas wie das Konzept Jugendkriminalität, also gesammelte Straftaten eines bestimmten Kollektivs. Nur, dass die Population der Jugendlichen sehr viel einfacher, nämlich auf Basis des Alters, zu definieren ist und nicht implizit auf ethnische Zugehörigkeiten fokussiert. Alternative Konzepte sollten daher so weit wie möglich neutrale, nicht negativ konnotierte Begrifflichkeiten ohne implizite, kulturalisierende oder ethnisierende Annahmen verwenden. Inhaltlich sollte die Beschaffenheit abweichender Verhaltensweisen, also die jeweilige Frage nach dem Was und dem Wie gegenüber AkteurInnen und angenommenen Bedingungsfaktoren, also die Frage nach dem Wer, im Vordergrund stehen. Die Frage nach dem Warum lässt sich nur behelfsmäßig über das Was und das Wie oder über tiefergehende Analysen klären.
Eindeutig, uneindeutig. Analysen und Kontroversen des Konzepts Clankriminalität. Das waren die Erkenntnisse des Soziologen Jens Struck, die er am 16. November 2023 für die Deutsche Hochschule der Polizei in Mülheim an der Ruhr erläutert hat. Nächster Rechtskomplex. Es häufen sich Klagen und Abmahnungen gegen Menschen in unserer Republik, die ein bestimmtes Thema an die Öffentlichkeit bringen wollen. Logisch, wir Journalisten in erster Linie, aber auch Wissenschaftler mit solchen Vorträgen wie dem folgenden auf Deutschlandfunk Nova oder Influencer oder Aktivisten mit allen rechtlichen Mitteln. So hat es Georg Friedrich Prinz von Preußen praktiziert, ist er gegen unliebsame Berichterstattung vorgegangen. Nun lässt sich der Deutschlandfunk, den ihr gerade hört, nicht einschüchtern und sendet das Folgende trotzdem. Aber stellt euch bitte selbstständige Journalisten vor, die also bei keiner Zeitung fest angestellt sind, dieser aber ein Thema gegen Honorar anbieten, von dem sie dann finanziell leben. Wenn die eingeschüchtert werden, wenn ihnen hohe Geldstrafen drohen, bieten die dann wohl noch weiter solche Themen an? Manche nicht. Die halten das nicht durch. Und ihr erfahrt dann nichts mehr zu diesem Thema. Ziel erreicht. Der Kommunikationswissenschaftler Uwe Kröger und der Kulturwissenschaftler Conor End haben das alles ebenfalls in eine Studie gepackt. Hohenzollern und der Prinz dienen da nur als ein Beispiel für viele andere. Hier geht es um die Rückgabe von Kunstwerken und Entschädigungen nach der Nazizeit, die der Prinz vom Bund und zwei Bundesländern gefordert hat. Zunächst Uwe Krüger, dann Conor End.
Das ist also eine Studie, die genau genommen auf zwei Masterarbeiten basiert. Conor End hat es zusammen mit Max Beutner unter meiner Betreuung gemacht. Es ist eine Studie über einen Fall von so Einschüchterungsklagen und darum geht es in der nächsten halben Stunde, nämlich um Klagen der Hohenzollern-Familie, vielleicht aus dem Geschichtsunterricht bekannt als Adelsfamilie, die den deutschen Kaiser stellte über mehrere Jahrzehnte. Da gab es nämlich einen Streit und Einschüchterungsklagen oder wir beurteilen das als Einschüchterungsklage. Dazu haben wir eine kleine Forschung gemacht. Und wir zeigen, was wir da genau gemacht haben und was Conor und Max da gemacht haben, was für Ergebnisse gibt und dann noch so ein paar allgemeinere Ausführungen zu diesen Einschüchterungsklagen, wie der Stand ist und wer eigentlich da auch hilft gerade, falls Sie mal betroffen sind von einer Einschüchterungsklage. Zu diesem Fall. Kaiser Wilhelm I., also den ersten deutschen Kaiser, der 1871 in Versailles sich krönen ließ, damals noch mit seinem Reichskanzler Bismarck, daneben sein Enkel Wilhelm II., der dann Deutschland zielstrebig in den Ersten Weltkrieg führte und 1918 nach der Novemberrevolution floh in die Niederlande. Und sein Sohn, Kronprinz Wilhelm von Preußen, der auch in die Niederlande floh und aber 1923 zurückkehrte nach Deutschland und versprach, sich aus der Politik rauszuhalten, bekam er sein Schloss Sizilienhof wieder und lebte dann in Deutschland. Und worum geht's in dem Streit? Heute aktiv im öffentlichen Geschehen ist Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Das ist der Urenkel von Wilhelm II., also dem letzten deutschen Kaiser, der massive Entschädigungsforderungen an den deutschen Staat stellt seit einigen Jahren. Die Sache ist nämlich die, er würde nämlich ziemlich viel zurückbekommen, wenn dieser Kronprinz Wilhelm von Preußen weder der nationalsozialistischen noch der kommunistischen Diktatur erheblichen Vorschub geleistet hat. Das ist das Kriterium dafür, dass man sein Eigentum zurückbekommt, das in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 enteignet wurde. Das ist der Knackpunkt. Und es gab einen Haufen Abmahnungen und Klagen gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zu dem Thema geäußert haben. Und zwar seit 2015, verstärkt aber seit 2019 gegen verschiedenste Medien und Forscherinnen und Forscher. Der Prinz hat selber das in einem Interview mit der Zahl 120 mal beziffert, auch wenn man das nicht wirklich, also jede Klage nachvollziehen kann. Worum geht es in diesen Klagen? Eine Medienjournalistin hat in einem kritischen Artikel geschrieben, die Stellen in der Berichterstattung, gegen die Hohenzollern rechtlich vorgehen, drehen sich häufig darum, ob das Hausarchiv der Hohenzollern für Recherchen zugänglich sei, ob das Haus Preußen das Geschichtsbild der Familie zurechtrücken wolle. inwieweit es Mitspracherechte bei ihren Leihgaben in Museen haben möchte und ob man gegen kritische Berichterstattung vorgehe. Daneben Ungenauigkeiten wie eine falsche Jahreszahl, Verwechslungen, Satzbau, der mehrere Lesarten zulässt, semantische Details. Kleinkram könnte man meinen, aber dann eben mit großem Effekt, wenn dann sozusagen durch so eine Abmahnung oder so eine Klage entsprechende Akteure in der Öffentlichkeit sich dann von dem Thema fernhalten. Diese Klagewelle der Hohenzollern gilt als Musterbeispiel für ein versuchtes Agenda-Cutting. Das ist der Fachbegriff aus unserem Fachgebiet dafür, dass man also versucht, ein Thema von der Öffentlichkeit runterzunehmen oder es überhaupt zu verhindern, dass es überhaupt erst diskutiert wird. Sozusagen die Tagesordnung der Öffentlichkeit soll beschnitten werden. Ein Thema soll dethematisiert werden und zwar durch SLAPs, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Also da klagt jemand strategisch gegen Leute, die teilhaben an der Öffentlichkeit. In dem Fall durch Sanktionierung von Nebensächlichkeiten sollen also Akteure von der Teilnahme an der Debatte abgehalten werden. Es soll ein Chilling-Effekt produziert werden, dass die Leute sozusagen runterkommen, so mal chillen, so, aber eben nicht, weil sie einsehen, dass das Thema unwichtig ist, sondern weil sie Angst haben vor zum Beispiel finanziellen Folgen. Das Ziel von solchen Klagen ist eine dreifache Verschiebung des Konflikts. Meistens geht es ja um eine politische Frage, wie jetzt hier die Entschädigungsansprüche der Hohenzollern gegenüber dem deutschen Staat. Diese politische Streitfrage wird zu einer privaten Rechtsstreitigkeit. Von der öffentlichen Bühne wandert dieses Thema auf eine wenig zugängliche Bühne im Gerichtssaal, wo es um eine Zivilklage geht. Und der Fokus kommt vom Schaden für die Öffentlichkeit weg und hin zum Schaden für den Kläger, was dann sozusagen das neue Thema ist. Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke spricht da von Rechtsmissbrauch, also dass SLAPs sozusagen missbräuchliche Klagen sind, weil es nicht darum geht, das eigene Recht zu schützen als Kläger, das eigene Persönlichkeitsrecht gegenüber Medien zu schützen, die über die Stränge schlagen, sondern es geht darum, den anderen zu schaden, um ihn sozusagen mundtot zu machen. Und angesichts dieses Falls haben wir uns drei Forschungsfragen gestellt, nämlich erstens, wie haben die Betroffenen dieser Klagen und Abmahnungen das juristische Vorgehen wahrgenommen und erlebt und wie bewerten sie es? Zweitens, welche Auswirkungen hatte das juristische Vorgehen auf die Arbeit der Betroffenen und gibt es Schutzmechanismen gegen diese Angriffe? Und drittens, welche Auswirkungen hatte denn aus Sicht der Betroffenen das juristische Vorgehen der Hohenzollern auf die generelle Berichterstattung bzw. Forschung zur Thematik, das heißt auf die größere allgemeine Öffentlichkeit? Da haben sich Conor End und Max Beutner auf die Suche gemacht nach Leuten, die darüber noch Bock haben, darüber zu reden. Das waren nämlich nicht so viele, weil diese Erfahrung natürlich unangenehm ist und letztlich gefährlich. Und sie haben am Ende es geschafft, Leitfadeninterviews mit 5 Journalisten, alles Männer, deswegen Journalisten, und 5 WissenschaftlerInnen, also eine Frau war dabei und 4 Männer, die über das Hohenzollern-Klage-Wiki identifiziert wurden. Das ist eine Webseite, wo sich die Betroffenen dieser Hohenzollern-Klagen miteinander solidarisiert haben und ihre Fälle sozusagen internetöffentlich gemacht haben. Aber die Redebereitschaft im Feld war nicht sehr hoch, habe ich schon angedeutet. Es wurden also weit mehr Leute angefragt, als dann am Ende zugesagt haben. Und es wurden Videotelefoniegespräche geführt zwischen Juni und August 2022 mit der Dauer von 40 bis 150 Minuten. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen.
So, genau. Hallo auch nochmal von mir. Ich stelle jetzt die Ergebnisse unserer Forschungsarbeit vor. Und fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wie haben die Betroffenen das juristische Vorgehen wahrgenommen und wie bewerten sie es? Erstmal der Blick von den Journalisten auf das ganze Thema. Und da kann man sagen, dass viele Journalisten eben das Gleiche gesagt haben. Es sollte wirklich versucht werden, die kritische Berichterstattung zu unterbinden. Und wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass immer so Zitate quasi hier an die Wand geworfen werden, die sinnbildlich stehen für die Ergebnisse, die wir gefunden haben. Also Nikolaus Bernau zum Beispiel, ein freier Journalist, meinte, es handelte sich um einen massiven Angriff auf die im Grundgesetz garantierte Wissenschafts-, Berichterstattungs- und Meinungsfreiheit. Oder noch ein anderes Beispiel, Sven-Felix Kellerhoff, der meinte, das ist völlig ungerechtfertigt, also damit ist natürlich das Verhalten gemeint, der Hohenzollern, weil auf diese Art und Weise eine öffentliche Diskussion abgewürgt worden ist. Also viele andere Betroffene haben ähnliche Sachen gesagt, aber wir haben jetzt einfach mal diese zwei Auszüge genommen. Und dann nochmal Nikolaus Bernau. Eine Klage der Hohenzollern ist derzeit einer der besten Ehrentitel, den Sie als Journalist in Deutschland bekommen können. Sie haben damit innerhalb von Journalistenkreisen quasi den Nachweis bekommen. Sie recherchieren gründlich, Sie machen das vernünftig, mutig und engagiert. Also dazu muss man auch sagen, dass die Betroffenen teilweise sehr unterschiedlich mit uns gesprochen haben. Manche wollten sich gar nicht zu dem Thema äußern, beziehungsweise sehr verklausuliert oder teilweise auch anonymisiert. Aber was man eben schon sehen kann, ist, dass das insgesamt sehr schlecht angekommen ist und eben als Versuch, diese Berichterstattung zu unterbinden oder zumindest zu beeinflussen. Weiter geht es mit den WissenschaftlerInnen. Da sieht es ähnlich aus. Also die haben noch viel klarer gesagt, dass das wirklich ein Vorgehen war, wo man versucht hat, eine Diskussion abzuwürgen. Die haben ihre Kritik wesentlich harscher formuliert, was uns auch ein bisschen überrascht hat auf jeden Fall. Hier nochmal zwei Zitate. Das ist vielleicht ein intendierter Effekt, das wissenschaftliche Arbeiten dadurch zu stören. Das hat Eckhard Konze gesagt, der zu dem Thema forscht. Und dann noch die einzige Wissenschaftlerin, die wir ranbekommen haben, das ist die Eva Schlothäuber, die auch dieses Hohenzollern-Klage-Wiki, was Herr Krüger angesprochen hat, eben mit ins Leben gerufen hat. Die meinte eben auch, man konnte eben sehen, dass es da um etwas anderes geht als um die Sache. Also nicht um die Richtigstellung von Kleinigkeiten, sondern wirklich um die gezielte Lenkung der Forschung und auch Berichterstattung. Und viele der WissenschaftlerInnen haben eben auch gesagt, es gäbe auch andere Möglichkeiten, um ja auf solche Fehler hinzuweisen, wenn es denn welche gab. Also zum Beispiel, dass man einen persönlichen Kontakt herstellt oder dass man Telefonate führt, Briefe schreibt, solche Geschichten, wenn es wirklich darum gegangen wäre, diese Fehler auszumerzen. Dann noch ein letztes Beispiel von Thorsten Tristan Straub. Das war der, mit dem wir 150 Minuten geredet haben. Der hatte viel zu dem Thema zu berichten. Er meinte, eigentlich möchte ich, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen, also der Kläger, in meinem Leben keine Rolle mehr spielt. Es zieht, und das trifft sich ja auch auf meine Leidensgenossen zu, einfach sehr viel Energie aus einem Leben heraus. So, jetzt zu der nächsten Forschungsfrage. Welche Auswirkungen hatte das juristische Vorgehen auf die Arbeit der Betroffenen und gibt es Schutzmechanismen? Da fangen wir wieder an mit den WissenschaftlerInnen. Da konnten wir eben beobachten, dass die Klagen zu einer Vernetzung der ForscherInnen geführt haben. Damit ist dieses Hohenzollern-Klagewiki zum Beispiel gemeint, aber auch Vorträge in Panels und Workshops und solche Geschichten. Oder das Zweite, was eben passiert ist, ist, dass es vorsichtigere Formulierungen gab und dass uns aber eigentlich auch alle WissenschaftlerInnen gesagt haben, dass sie eine rechtliche Absicherung im Vorfeld, also bevor irgendwelche wissenschaftlichen Papers oder Arbeiten veröffentlicht werden, dass sie das aus moralischen Gründen generell ablehnen würden. Hier kommen die Beispiele. Winfried Süß meinte, wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit das am Ende kostet, bin ich nicht sicher, ob ich 2019 vielleicht nicht noch etwas vorsichtiger formuliert hätte. Und Thorsten Tristan Straub meinte, man schreibt, man denkt nicht mehr unbefangen, man hat seinen eigenen Anwalt verinnerlicht. Das führt dazu, dass man jedes Wort auf die Goldwaage legt. Man sich auch überlegt, wie könnte es denn böswillig fehlinterpretiert werden, was ja auch in vielen Fällen passiert ist, dass also so Kleinigkeiten angegriffen wurden. Bei den Journalisten sieht es ähnlich aus. Also die meinten auch, dass eben also die Klagen die Berichterstattung massiv beeinflusst haben. Ein Beispiel von Klaus Wiegräfe, der meinte, man wählt dann Formulierungen, die sprachlich nicht so schön sind, aber juristisch nicht angreifbar. Andreas Fritsche meinte, das ging sogar bis dahin, dass ich bestimmte Formulierungen angefragt habe, ob er, damit ist der Anwalt gemeint, Markus Hennig von den Hohenzollern, ob er diese Formulierung auch angreifen würde, wenn ich das jetzt so schreiben würde. Und noch ein letztes Beispiel, Sven-Felix Kellerhof, der meinte eben, meine kritische Stimme ist in diesem Fall verstummt. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu äußern, wenn das sofort zum nächsten absurden Schriftsatz führen kann. Vielleicht nochmal zu diesem ersten Zitat. Also gemeint ist mit diesen vorsichtigeren Formulierungen so typische Sprache, wie man sie aus der Verdachtsberichterstattung kennt. Also dass dann so sehr vorsichtig formuliert wird, es könnte sein oder dass eher Mutmaß wird, dass also die Sachen sehr vage werden in der Berichterstattung. Genau, und das zweite Beispiel mit Andreas Fritsche war dann wirklich so, wie er uns das geschildert hat, dass er teilweise halt wirklich dann diesen Anwalt angerufen hat und dem dann Teile seiner Berichterstattung vorgelegt hat und dann eben gefragt hat, ja, wenn ich das jetzt so schreibe, werde ich dann wieder verklagt. Er hat das uns so quasi gerechtfertigt, dass er Chef war damals von der Redaktion und quasi auch an die Angestellten denken musste, an die ganzen JournalistInnen, die dort gearbeitet haben und das nicht verantworten könnte, wenn die ihren Job verlieren wegen solcher Berichterstattung. Das nochmal so zum Kontext. So, dann kommen wir zu der dritten Forschungsfrage. Welche Auswirkungen hatte das juristische Vorgehen auf die generelle Berichterstattung, Forschung zur Thematik? Also quasi ein bisschen breiterer Bogen von dem Thema. Da kann man sagen, bei den WissenschaftlerInnen hat es nicht dazu geführt, dass die Berichterstattung oder die Forschung abgewürgt wurde. Im Gegenteil, Die Forschung wurde sogar eigentlich eher intensiviert. Das ist ein Beispiel von Eckhard Konze, der eben meint, die juristische Kampagne hat die Forschung zu den relevanten Themen noch einmal intensiviert. Das wird man sagen können. Es gibt ja auch in der Folge oder im Zusammenhang mit dieser Debatte eine ganze Reihe neuer Publikationen. Also das eine ist eben diese Vernetzung der ForscherInnen und dann eben, wie ich schon meinte, also verschiedene Panels, wo die sprechen oder auch neue Paper. Auch zum Beispiel ja unsere Masterarbeit ist ja auch so ein Beispiel, dass es quasi sich Leute eher mehr mit dem Thema beschäftigt haben, dass es also nicht geklappt hat, das Thema aus der Berichterstattung rauszuhalten, sondern dass es eher mehr Forschung und Berichterstattung zu diesem Thema gab. Bei den Journalisten zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Da ist es nämlich so, dass die kritische Berichterstattung in kleinen Redaktionen schon behindert wurde, die Klagen insgesamt aber eben auch mehr Aufmerksamkeit generiert haben. Und hier nochmal zwei Beispiele. Einmal Nikolaus Bernau, der sagt, sie können sich dann als freier Autor in Quedlinburg nicht leisten, sich mit den Hohenzollern anzulegen. Wenn die zwei oder drei Personen, die das machen, sagen, das ist mir zu riskant, dann ist das Thema tot. Also damit sind gemeint so kleine Lokalredaktionen, die eben dann vielleicht nicht die zeitlichen oder finanziellen Ressourcen haben, um sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und dann noch ein anderes Beispiel von Klaus Wiegräfe, der eben auch meinte, es wird erzählt, dass es bei kleineren Medienhäusern aus Angst vor juristischen Auseinandersetzungen und den einhergehenden Kosten und dem Aufwand Hemmungen gibt, das Thema weiter zu verfolgen. Das Beispiel hatten wir ja auch mit dem Sven Felix Kellerhoff, der eben meinte, er wird zu dem Thema nichts mehr machen, weil er einfach Angst hat vor weiteren Klagen, die dann reinflattern, sobald da neue Artikel erscheinen. Jetzt vielleicht nochmal genereller einfach, was passieren kann, wenn solche Klagen erfolgreich sind. Nochmal ein Zitat von Klaus Wiegräfe, der eben meint, wenn es keine Rechtsabteilung mehr gibt, dann kann so ein Vorgehen sehr wohl eine Gefahr für die Pressefreiheit sein. Es behindert zudem Journalisten und Journalistinnen allein schon durch den schieren Arbeitsaufwand, der daraus folgt, bei der eigentlichen Tätigkeit. Das ist das, was ich schon angesprochen habe. Also wenn man jetzt keine große Rechtsabteilung hat oder auch nicht die Zeit, um sich mit solchen Klagen zu beschäftigen, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man dieses Thema weiterverfolgt. So, dann übergebe ich jetzt nochmal an Uwe Krüger.
Genau. Nach diesem Einblick ins Material ein kurzes Fazit. Die Interviews offen haben einen teilweise erheblichen Einfluss der Klagen auf die Arbeit offenbart. Die haben Zeit gefressen, die haben Energie gefressen. Man hatte Angst vor finanziellen Belastungen. Das Ganze hat emotional belastet. Im Vergleich zeigten die ForscherInnen mehr Verunsicherung als die Journalisten, haben sich aber auch stärker miteinander solidarisiert. Also die Medienleute haben oft auch wahrscheinlich ja das als normal empfunden, sozusagen juristisch angegriffen zu werden. Für die Wissenschaftler war das irgendwie sehr neu. Genau, und entsprechend haben sie sowohl verunsicherter reagiert, aber dann auch mehr unternommen. Den Chilling-Effekt auf die Öffentlichkeit haben wir eben gefunden, einerseits indem Leute aus Angst vor weiteren Abmahnungen, Klagen verstärkte Präzision und Sorgfalt walten ließen, was erstmal eine positive Effekt ist. Aber wir haben auch defensiveren Sprachgebrauch sozusagen eingestanden gefunden und teilweise sogar, dass Wissenschaftler gesagt haben, ich habe mich zurückgezogen von dem Thema. Also ein Journalist und ein Wissenschaftler jeweils haben gesagt, nee, das Thema behandle ich nicht mehr. Und auch aus den Erzählungen über andere Leute, die wir nicht interviewen konnten, ging hervor, dass dieser Chilling-Effekt umso stärker war, je weniger etabliert, je weniger finanziell abgesichert jemand war. Freie JournalistInnen oder auch Doktoranden, die jetzt keine lebenslange Anstellung an einer Universität oder so hatten, die sind da natürlich auch stärker verunsichert. Und das Vorgehen wurde eben als gezielter und ungerechtfertigter Angriff auf die Meinungs-, Wissenschafts- und Pressefreiheit erlebt. Diese Studie hat, wie jede Studie, ihre Grenzen, ihre Limitationen. Wir konnten nur eine geringe Anzahl von Interviews führen. Es gibt möglicherweise ein Dunkelfeld von vielleicht stärker eingeschüchterten Leuten, die sich uns halt nicht offenbart haben. Soziale Erwünschtheit ist bei Interviews oft ein Problem. Hier könnte es sein, dass uns vor allem die Journalisten vielleicht gar nicht eingestanden haben, wie verunsichert sie waren, weil sie eben das Bild aufrechterhalten wollen, dass sie so ein tougher Medienprofi sind, der sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen lässt. Und wir können anhand der Interviews selber nicht wirklich sagen, wie die Wirkung der Hohenzollern-Klagen wirklich war. Manche sagen, dass dieser Versuch, das Thema verschwinden zu lassen, ist nicht gelungen. Ein Journalist hat gesagt, ja, im regionalen Bereich ist es aber verschwunden, da war es erfolgreich. Das müsste man eigentlich mit einer weiteren Studie, die irgendwie Medien inhaltsanalytisch untersucht, mal überprüfen. Was tut eigentlich die Politik gegen die Zunahme von SLAPs, also diese Einschüchterungsklagen? Das ist ein Thema geworden in der politischen Sphäre, zum Glück. Und zwar auf europäischer Ebene hat es in diesem Jahr, ist eine Richtlinie verabschiedet worden, oder sogar zwei, die es erschweren soll, für Kläger solche ungerechtfertigten Klagen loszuschießen und damit Leute mundtot zu machen. Es ist jetzt so, dass bei Zivilstreitigkeiten mit übernationalem Bezug, also wenn mindestens zwei Nationen drin sind, kann man auf dieser EU-Richtlinie sich berufen. Und Richter können da auf Antrag nochmal vom Kläger eine besondere Begründung verlangen, warum diese Klage jetzt gerechtfertigt ist. Und man kann stärker Unterstützung bekommen. Die Mitgliedstaaten der EU sind aufgefordert, eine solche Regelung, einen solchen Schutz für Beklagte auch für innerstaatliche Fälle jeweils auf nationaler Ebene einzurichten. In Deutschland gibt es meines Wissens noch nicht den Gesetzentwurf dazu, aber man muss jetzt bald tätig werden. Innerhalb von 2 Jahren muss man das umsetzen in nationales Recht. Und es gibt wohl schon immerhin eine Ansprechpartnerin für das Thema im Bundesjustizministerium. Wie hat die Zivilgesellschaft reagiert auf die Zunahme von SLAPs? Es gibt ein verstärktes Monitoring dieses Phänomens, zum Beispiel durch das Projekt Media Freedom Rapid Response, federführend durchgeführt von einer Leipziger Organisation, dessen Managing Director hier sogar im Publikum sitzt. Sie heißt European Center for Press and Media Freedom. Dort wurde bei diesem Report von 2022 wurden 39 missbräuchliche Klagen gegen Journalistinnen und Journalisten in EU-Mitgliedstaaten und 8 weitere in EU-Kandidatenländern aufgeführt. Aber generell ist es natürlich sehr schwierig, die Dinger zu zählen. Es wird immer ein riesen Dunkelfeld geben, weil Leute, die so eine Klage bekommen, oft jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern das irgendwie mit sich versuchen auszumachen. Auch die Definition einzuschätzen, ist es jetzt eine Einschüchterungsklage oder ist es eine gerechtfertigte Klage, ist jetzt auch nicht von vornherein so super leicht zu treffen. Es gibt seit einigen Jahren unter anderem Mitwirkung der genannten Leipziger Organisation eine Coalition Against SLAPs in Europe. Eine Koalition hat sich gegründet aus Nichtregierungsorganisationen, Abkürzung CASE. Über 110 Organisationen sind da drin, die von der Open Society Foundation dafür auch Geld bekommen, um Fälle zu sammeln, um Betroffene zu unterstützen und Lobbyarbeit zu betreiben für einen stärkeren Schutz von Seiten der Gesetzgeber. Also diese EU-Richtlinie ist wahrscheinlich auch nicht denkbar ohne die Lobbyarbeit gewesen, ohne die Lobbyarbeit von dieser CASE-Organisation. Und seit Mai gibt es auch in Deutschland eine Anlaufstelle, hat sich letztes Jahr, glaube ich, ein No-SLAP-Bündnis Deutschland formiert, auch mit einer Menge deutscher Organisationen und unter der Federführung der Blueprint for Free Speech gibt es jetzt eine Anlaufstelle, die man findet unter www.noslap.de. Also falls es Sie mal erwischt, dort melden. Ja, das war es erstmal von uns. Dieses eine Fallbeispiel in die Tiefe mal durchleuchtet und ein paar allgemeine Infos. Und jetzt freue ich mich darauf, wie es weitergeht.
Hilfe ist also in Sicht. Connor End und Uwe Krüger über ihre Studie zu sogenannten SLAPs. Vorgestellt haben sie das alles am 3. Juli 2024 unter dem Titel »Missbrauchtes Recht – Einschüchterungsklagen gegen Journalistinnen und Wissenschaftler« innerhalb der Vorlesungsreihe »Studium Universale – 75 Jahre Grundgesetz« an der Universität Leipzig. Und jetzt sogar noch ein ganz feines drittes Thema obendrauf für euch. Ihr könnt dabei sein, live am Ort des Geschehens, wenn wir vom Hörsaal unsere Sendungen aufzeichnen. Am 11. Oktober kommen wir nach Berlin zum Beats & Bones Festival für Wissenschaftspodcasts in das Naturkundemuseum. In unserem Live-Podcast dort geht es um Privilegien. Die erlebt in den Diskussionen um Rassismus, Sexismus oder Klassismus zurzeit einen ziemlichen Boom. Alle Details zum Vortrag und zum restlichen Line-up und wo es Tickets gibt, das findet ihr auf unserer Homepage. Den Link gibt's auch in den Shownotes dieser Folge. Einen weiteren Live-Hörsaal präsentieren wir in Halle, und zwar am 1. November beim Silbersaal Science and Media Festival. Da geht es um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Wir lassen erklären, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Auch dazu alle Infos auf unserer Seite und in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.